Leidenschaftlich leben, leidenschaftlich glauben. Das ist eine der Herausforderungen für uns Christen. Ich beobachte in unserer deutschen Christenheit einen besorgniserregenden Trend. Ich und meine kleine Welt, das reicht mir. Sonntags gehe ich gerne in den Gottesdienst und ab und zu arbeite ich auch mal mit, wenn es so projektbezogen passt. Aber an sich bin ich mit meiner kleinen Welt und mit meinem Jesus so ganz zufrieden. Mehr brauche ich nicht. Und das, obwohl es in unserem Land, in Deutschland, ein neues Heidentum gibt und Gott es sich von ganzem Herzen wünscht, dass dieses Land ganz neu von der guten Botschaft von Jesus Christus erreicht wird. Es gibt viele Menschen in dieser Stadt, in Deutschland, die warten eigentlich nur darauf, dass sie in den Kontakt mit Christen kommen, die ihnen die Botschaft des Evangeliums bringen, weil ihre Seele nach Erlösung und Errettung schreit. Das war übrigens schon immer so. Können wir den reinmachen, den ersten? Danke. Das war übrigens immer schon so. Als Jesus die Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Wir lesen in Matthäus 9, 36 folgende: Jesus hatte tiefes Mitleid mit den vielen Menschen, die zu ihm kamen, denn sie hatten große Sorgen und wussten nicht, wen sie um Hilfe bitten konnten. Sie waren wie die Schafe ohne Hirten. Deshalb sagt er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, aber es sind nicht genügend Arbeiter da. Betet zum Herrn und bittet ihn, mehr Arbeiter zu schicken, um die Ernte einzubringen. Ich entdecke hier ein paar Dinge. Zum ersten einmal das große Herz unseres Herrn Jesus Christus. Ihm tun die Menschen leid. Und hier ist der Bibeltext sagt sehr klar, sie haben große Sorgen, die Menschen, und wissen eigentlich gar nicht, wohin damit. Und jetzt schauen wir mal in unsere Gesellschaft hinein. Viele Menschen haben große Sorgen, wissen im Alltag nicht Bescheid, wissen nicht in ihrer Erziehung. Wir betreiben ja das Mutter-Kind-Haus in Schwarzenbeck zum Beispiel. Ja? Und wir haben Mütter, die zu uns gekommen sind, fast 30 Mütter sind jetzt im Laufe der Jahre durchgelaufen. Und alle Mütter können genau sagen, ich habe große Sorgen und weiß nicht, wie ich im Leben klarkomme. Und das ist nicht nur bei uns im Mutter-Kind-Haus. Wenn ich mir die älteren Nachbarn anschaue, gegenüber von uns wohnt ein älteres Ehepaar. Sie haben große Sorgen, wie können wir dieses große Haus jetzt weiter betreuen? Wir sind alt, wir schaffen es nicht mehr. Nicht? Der Abiturient, seine großen Sorgen, wie soll ich das schaffen? Wenn ich mein Abitur habe, kriege ich überhaupt so einen guten Durchschnitt, dass ich studieren kann? Und wir können viele, viele, viele Beispiele bringen. Die wenigsten Menschen in unserem Land sind richtig glücklich. Richtig dankbar, richtig gut drauf. Deutschland ist ja auch bekanntlich Weltmeister im Meckern, ne? Kennen wir ja. Ne? Aber Leute, das war schon immer so. Das war zu Zeiten Jesu schon so. Und Jesus sieht die Menschen und hier steht wörtlich, sein Herz zieht sich zusammen. Er sieht die Not der Menschen und er ist bewegt davon, ihnen helfen zu wollen. Er hat ein großes Herz für die Menschen. Und das ist meine erste Frage. Wie ist meine Einstellung? Tun mir die Menschen in meiner Stadt, in der ich lebe, leid, die so einsam zum Teil sind, die so ohne Perspektiven leben, die voller Sorgen leben, die vielleicht auch krank sind oder wie auch immer? Habe ich noch ein Empfinden für die Menschen oder ist mir das gleichgültig geworden, so frei nach dem Motto, meine kleine Welt und ich, das reicht uns schon. Das ist eine Sache, die mich immer wieder bewegt. Es geht um eine tiefe Emotionalität. Wir Norddeutschen sind ja stärker rational geprägt. Man sagt uns ja nach, wir sind ein wenig stur. Ne? Mag ja auch stimmen. Ich habe viele Jahre in Hamburg gearbeitet, war Pastor dort und in Hamburg ist es besonders stur. Aber wenn man da lebt, dann kennt man das auch nicht anders. Aber wir waren mal ein paar Jahre im Rheinland unten. War ich auch mal Pastor gewesen. Das ist eine ganz andere Mentalität. Ganz andere Mentalität von Menschen. Ja, und ein Kollege ist vom Rheinland nach Hamburg gekommen, der ist hier fast kaputt gegangen. Der kam mit der Mentalität der Menschen nicht klar. Ja, es ist nun mal so. Und trotzdem, wie ist es um meine Emotionalität bewegt? Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt, was wir sturen Norddeutschen vielleicht ein bisschen lernen müssen. Unser Herz auch mal zu öffnen. Zu öffnen, dass andere Menschen darin Platz haben. Lassen wir ehrliches Gefühl zu? Lassen wir es zu, dass der Heilige Geist unsere Herzen bewegen kann? Lassen wir es zu, dass auch mal Traurigkeit und Tränen oder Betroffenheit auch in meinem Herzen Platz greift für andere Menschen? Diese Wärme benötigt unsere Umgebung und diese Wärme sollen wir Christen ihm bringen. Wir brauchen unsere Gefühle nicht zu fürchten, noch zu verdrängen. Sie sind ein normales Teil von uns. Ich bin ja, wie gesagt, auch Mitarbeiter im Mutter-Kind-Haus bei uns in Schwarzenberg und mir tun diese Menschen immer so leid. Meine Leitung, unsere Pädagogen müssen mich oft ausbremsen und sagen, Jörg, nicht zu tief rein. Du musst auch ein bisschen mehr Distanz wahren. Fällt mir persönlich sehr schwer, muss ich ehrlich sagen. Ich gehe lieber eine Extrameile, Hauptsache ich kann Menschen helfen. Und das wünsche ich mir für uns, dass uns das prägt. Ja? Öffnen wir der Wahrheit verpflichtet, Christus ist ja die Wahrheit, unser Herz für Menschen, um so zu handeln, wie Gottes Geist uns bewegt. Ich war heute wieder in einem Geschäft, lange Schlange an der Kasse, nicht gestern war es, lange Schlange an der Kasse und ich war wieder geneigt zu meckern. Machen Sie meine Kasse auf, bitte, damit ich schneller durchkomme. Kennt ihr das sowas? Okay. Ich habe mir auf die Zunge gebissen und habe gesagt, die Arme da hat, tut mir echt leid. Die hat sowieso schon Stress genug. Und wenn ich jetzt auch noch Stress mache, ich lasse es lieber. Und habe sie dann angelächelt und war ganz, ganz nett zu ihr. So. Das ist so ein Aspekt, wo wir mal lernen können, oder ich lernen können. Ich muss das lernen, immer wieder neu, ne? Menschen wahrzunehmen und ihnen etwas zu geben in Form von Emotionalität. Ja. Jesus hat festgestellt, dass es ganz wenige Menschen nur gibt, die bereit sind, in seine Ernte zu gehen. Und er sagt, ich möchte, die Ernte ist reif. Wo sind die Leute, die reingehen? Und wenn Jesus sagt, die Ernte ist reif, dann heißt es auch, die Ernte in Heiligenhafen ist reif. Oder? So verstehe ich den Text hier, muss ich mir ganz ehrlich sagen. Und ich habe dieses selbe meinen Ältesten vor einiger Zeit mal in Schwarzenberg gesagt, die Ernte ist reif. Und dann meinte ein Ältester, ja, wo ist die Ernte denn? Okay, das ist eine berechtigte Frage. Das muss Gott uns zeigen, wo die Ernte steht. Natürlich muss er uns das zeigen. Und das ist Aufgabe mit eurem neuen Pastor, herauszufinden, wo steht hier die Ernte? Was ist der Auftrag dieser Gemeinde? Wo möchte Gott uns hinhaben? Wo sind die Menschen, die wir ansprechen dürfen und ansprechen sollen? Für Schwarzenberg war es sozialdiakonisches Engagement, Mutter-Kind-Haus. Jetzt kommt die nächste Ebene. Und wir fragen wieder, Herr, wo ist die Ernte, in die wir reingehen sollen? Und er wird sie uns zeigen. Die biblische Verheißung ist klar. Die Ernte ist groß. Also gehen wir rein in die Ernte, oder? Lassen wir uns das zeigen, wo sie ist und gehen wir rein. Und ich sage es nochmal, wenn Gott möchte, dass eine Gemeinde bestehen bleibt, dann wird er sie segnen und dann wird er ihr das Handwerkszeug geben, was sie braucht. Auch in Form von Manpower. Das ist meine feste Überzeugung und das ist in den 25 Jahren meines Pastorendienstes auch meine Erfahrung. Dass wir genau immer die richtigen Leute im richtigen Moment auch bekommen haben, um die Arbeit machen zu können, die Gott wollte. Ich erinnere mich noch gut an eine Arbeit, die wir zusammen, da war euer neuer Pastor mit bei, in Bergedorf gestartet haben, eine Jugendgottesdienstarbeit, die Wow-Arbeit damals. Ne? Was haben wir für tolle Mitarbeiter gehabt? Und zuerst wussten wir gar nicht, wer das überhaupt was? Und das wurde so ein richtig gutes Ding. Ne? Gott hat das geschenkt. Und das wird er hier genauso tun. Das ist meine feste Überzeugung. Ne? Aber trotzdem ist eine Frage, die mich auch hier bewegt, wie menschenscheu bin ich? Wenn ich nicht in die Ernte Gottes gehen will, weil ich Angst vor den Menschen habe, dann wird das nichts mit der Ernte, oder? Und die muss ich ablegen. Das muss ich lernen, dass ich meine Scheu vor Menschen ablege. Ist nicht leicht. Ich bin zum Beispiel ich bin nicht so der nach außen gehende Mensch. Meine Frau schon sehr viel eher. Wenn meine Frau in den Raum geht, hallo, und da ist immer gleich Stimmung. Ne? Ist bei mir nicht unbedingt so. Das musste ich lernen. auf Menschen zuzugehen und das nicht als eine Bedrohung zu empfinden, sondern ich darf Menschen jetzt etwas von Gott weitergeben. Ich darf ein Stück meines Herzens für diese Menschen öffnen, um ihnen das zu geben, was Gott durch mich diesen Menschen geben möchte. Und wenn ich diese Bereitschaft mitbringe, dann wird der Heilige Geist definitiv wirken. Gar keine Frage. Ein zweites dazu. Jetzt kommt der Auftrag. Ja? Die Ernte ist klar, haben wir geregelt. Wir beten darum, dass wir entdecken, wo ist die Ernte. Wir haben unser Herz geöffnet für die Menschen. Wir sind bereit, in die Ernte hineinzugehen. Unsere Leidenschaft für Jesus ist da, gar keine Frage. Und ich möchte uns jetzt einmal diesen Missionsbefehl von Jesus Christus noch einmal, er ist ja hinlänglich bekannt, lesen und einige Dinge dazu sagen. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern kurz vor seiner Himmelfahrt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis an das Ende der Zeit. Der Hauptsatz hier, die Hauptaussage dieses Textes ist, macht Menschen zu Jüngern. Und dann wird erklärt, wie das geschehen soll, indem wir hingehen, indem wir ihnen helfen, zum lebendigen Glauben zu können, dass sie kommen, dass sie getauft werden können und indem wir sie belehren, wie man als Christ lebt. Und das Ganze ist eingebunden in zwei geniale Verheißungen. Mir ist gegeben alle Gewalt und ich bin bei euch. Das ist die Struktur dieses Textes. Aber die Aussage ist, macht Menschen zu Jüngern. Und er sagt Ihnen und euch heute hier, macht Menschen zu Jüngern. Könnt ihr das? Nö, wir können das nicht. Aber er kann's. Und wenn wir uns hineinnehmen lassen durch den guten Heiligen Geist in Gespräche mit Menschen, dann wird Gott uns gebrauchen, unsere Worte gebrauchen, unsere Gedanken gebrauchen, damit Menschen mit der Botschaft des Evangeliums konfrontiert werden und darauf reagieren. Und das traut Gott uns zu. Er braucht uns als sein Bodenpersonal. Und er traut es uns zu, dass wir das können. Frage, wann habt ihr oder wann haben Sie das letzte Mal erlebt, dass ein Mensch zum lebendigen Glauben gekommen ist durch Ihren Dienst? Das ist eine ernste Frage. Aber wenn die Bibel sagt, macht Menschen zu Jüngern, dann sagt Jesus, ich traue euch das zu. In den Beziehungen, die wir leben, traue ich euch das zu. Ja? Es gibt drei wesentliche Dinge, werden in diesem Text deutlich. Jesus hat vom Vater alle Macht bekommen. Menschen können ohne Jesus nicht zu Gott kommen. Und es gibt eine ewige Hoffnung, ewiges Leben durch den Glauben an Jesus Christus. Das ist das, was da deutlich wird, wenn wir sagen, macht Menschen zu Jüngern. Es ist gebunden an Jesus Christus. Wie machen wir das? Hingehen. Geht hin. Beziehung knüpfen. Jesus sagt nicht, ladet euch Menschen ein, lasst sie zu euch kommen oder in einer Gemeinde machen wir einen schönen Zettel, ihr seid alle herzlich eingeladen, kommt mal. Das sagt der Text nicht. Und hier ist ein großer Irrtum, den wir Christen oft aufgesessen sind. Jahrhundertelang, ja eigentlich Jahrtausende lang, war die Kirche die einzige Institution, die es gab. Und sie hat es gar nicht mehr nötig gehabt, zu den Menschen hinzugehen, weil die Menschen gekommen sind und weil sie es auch mussten. Heute sind wir in einer Multikulti- und multireligiösen Gesellschaft. Ich habe gerade heute die Statistik, als ich hervor gehört, es sind wieder massenhaft Menschen aus den Landeskirchen ausgetreten, weil die ihnen nichts mehr zu sagen haben. Warum? Weil wir Christen nicht mehr zu den Menschen hingehen. Sie kommen nicht zu uns. Wir müssen hingehen. Gottes große Rettungsaktion am Menschen beginnt nicht, indem wir sagen, komm mal her, ich habe was für dich, sondern indem wir hingehen, indem wir Beziehungen leben. Christsein lebt nicht von großen Action. Ihr könnt hier große Rockkonzerte veranstalten, läuft ja gerade eins, ne? Können wir alles machen. Aber meint ihr, dass dadurch Leute zum Glauben kommen? Kein einziger. Natürlich nicht. Aber wie kommen die Menschen zum Glauben? Ich bin nicht gegen ein Rockkonzert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin dafür, dass man sowas in einer Gemeinschaft auch mal macht, dass man Aktionen plant. Alles in Ordnung. oder ein großes Grillfest oder Straßenfest, ist viele Ideen. Gute, da kann man Beziehungen knüpfen, selbstverständlich, gar nicht schlecht. Aber es ist nur ein Eintritt, eine Eintrittstür vielleicht zu einem Menschen hin. Aber das Entscheidende ist, wir müssen Beziehungen knüpfen. Davon lebt Christsein. Zu unseren Nachbarn, zu unseren Arbeitskollegen, zu den Menschen, die Gott mir in meinem Umfeld anvertraut hat. Beginnend in der Familie, selbstverständlich. Ja, Beziehungen knüpfen. Unsere Kinder sind nicht zum Glauben gekommen. Wir haben 6 Kinder. Habe ich ja schon mal gesagt, glaube ich, alles Jungs außer 5, ne? Und alle 6 sind zum Glauben gekommen, in Klammern, das ist Gnade Gottes, das ist nicht selbstverständlich, Klammer zu. Aber sie sind nicht zum Glauben gekommen, weil sie geniale Predigten gehört haben oder weil sie in die Gemeinde gegangen sind. So, sie sind zum Glauben gekommen, weil sie bei den Eltern zuerst einmal gesehen haben, wie funktioniert's. Erstmal. Und dann kamen die Freunde dazu. Dann kam ein Teamkreis dazu und ein Jugendkreis. Und dann haben sie mit den Jungs diskutiert, hier mit ihm und anderen diskutiert. Ja? Und haben entdeckt, es funktioniert. Glaube ist nicht was Abstraktes irgendwo, es funktioniert. Hey, Glaube ist cool, Glaube ist klasse. Und was ist gar nicht so falsch, was mein Alter da gemacht hat all die Jahre. Darum geht's, versteht ihr? Hingehen zu den Menschen, damit Beziehungen entstehen. In den Hauskreisen, in Hamburg sagt man modern jetzt in den Sofagruppen. Der Begriff ist egal, wie wir das machen. Der Begriff ist zweitrangig. Aber dass wir in kleinen Gruppen mit Menschen zusammen sind und wo Menschen an uns lernen können, was Glauben bedeutet, wie Glauben funktioniert. Sie sollen an mir lernen, wie meine Ehe funktioniert. Warum behandle ich meine Frau so, wie ich sie behandle? Warum gehe ich mit meinen Kindern so um, wie ich mit ihnen umgehe? Warum verhalte ich mich in meinem Beruf so, wie ich mich verhalte? Wann habe ich die letzte Gebetserhörung gehabt? Und so weiter. Das wollen die Menschen wissen. Das müssen wir ihnen sagen. Und darum gehen wir hin in Nachbarschaftsbeziehung, in Beziehung zu den Arbeitskollegen, Freundschaften pflegen, gerade zu Nichtchristen. Ist auch eine negative Statistik. Wenn wir erst in einer Gemeinde verankert sind, irgendwann haben wir nur noch 95% Beziehung zu Christen und zu Nichtchristen eigentlich gar nicht mehr. Also ich meine jetzt freundschaftliche Beziehung. Ja? Wenn wir keine Zeit mehr haben, freundschaftliche Beziehungen zu pflegen zu Menschen, die Jesus nicht kennen, dann machen wir irgendetwas falsch. Denn hier beginnt die große Rettungsaktion Gottes. Das Zweite, was Jesus sagt, wie machen wir das? Tauft sie. Bevor ein Mensch getauft werden kann, muss er was? Zum lebendigen Glauben kommen, sonst kann ich getauft werden, richtig? Also ist dieser gesamte Prozess ist hier jetzt drin. Von dem ersten Kontakt meiner Beziehung bis zu dem Endpunkt, wo wir ein großes Fest in der Gemeinde feiern, taufen. Ich habe über 200 Leute getauft, also in meinem Gemeindedienst. Ist für mich immer ein Riesenfest gewesen, Leute zu taufen. Warum? Weil hier ist so eine Zäsur. Hier ist so eine bewusste Entscheidung eines Menschen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich habe was verstanden und ich möchte mit meinem ganzen Leben darauf antworten. Und darum lasse ich mich taufen. Sind für mich die Höhepunkte in meinem pastoralen Dienst immer gewesen, Taufgottesdienste. Ja. Und den Menschen zu helfen, dass sie getauft werden können, beinhaltet einen langen, langen Weg. Und da muss ich bereit zu sein, diesen langen Weg mit Menschen zu gehen. Menschen wollen nicht überzeugt werden, sondern Menschen wollen geliebt werden. Und wenn wir sie lieben und sie diese Wärme und diese Liebe spüren, werden sie ihr Herz öffnen. Freundschaften entstehen nicht von heute auf morgen, sondern sie brauchen Zeit, dass Vertrauen wächst, dass Beziehungen wachsen. Ja, und das kann im Kaffeekränzchen sein bei Tante Emma, völlig egal. Oder es kann im Sportclub sein oder im Motorradclub sein, ist völlig egal. Das Entscheidende ist, dass Beziehung wachsen und dass Vertrauen entsteht. Und die Bibel sagt zu uns, nicht überzeugt die Menschen, sondern bezeugt euren Glauben. Das ist ein Riesenunterschied. Ich soll dann eine Antwort geben können, wenn ich dazu befragt werde. Jörg, warum ist das so? Warum tust du das so? Nicht? Die Geschichte mit dem barmherzigen Samariter ist ja bekannt. Wenn der da am nächsten Tag aufwacht in seinem Hospiz, wo, oder nicht Hospiz, was war das da? Ja, Hospiz kann das sein, ne? Wo er da war, in diesem Hotel oder Hostel, keine Ahnung, was das da war, sagt, ich bin hier so ein bisschen eingepackt, was war los? Ja, dir hat einer geholfen, du warst schon fast tot, ich bin verwundet worden, der ist schon wieder abgereist, aber er kommt wieder. So, wenn dieser Mann wiederkommt, was wird dieser Kranke ihn fragen? Warum hast du das für mich getan? Und dann hat man eine super Möglichkeit, seinen Glauben zu bezeugen. Und das Zeugnis des Glaubens, das trifft den anderen ins Herz, weil der Heilige Geist hier wirkt. Wenn ich aber sage, du kommst in die Hölle, stimmt ja übrigens, wenn du nicht glaubst, oh, die Hölle will ich nicht. Also, versteht ihr, das hat eine ganz andere Dimension. Man hat in den 50ern und 60ern aus der frohen Botschaft des Evangeliums eine Drohbotschaft gemacht. Und damit sind viele Menschen, das war ja auch Nachkriegszeit und so weiter, war auch eine schwierige Zeit, gar keine Frage. Aber das ist nicht der Weg, den Gott mit uns gehen möchte. Das ist immer noch eine frohe Botschaft. Immer noch eine frohe Botschaft. Wie können wir mit Menschen in Beziehung treten? Wie können wir sie zu Gott bringen? Sie sollen zuerst einmal an unserem Glauben lernen. Abgucken, Vorbild sein. Darum sagt Paulus an vielen Stellen, nehmt mich zum Vorbild. Lernt an mir. Ich wünsche es mir sehr, zu sagen, lieber Nachbar, lerne von mir. Nimm mich zum Vorbild, dann kannst du verstehen, wie Glauben funktioniert. Ich bin auch nur ein Mensch, ich mache Fehler, aber du darfst auch meine Fehler kennenlernen. Du darfst meine Schwächen kennenlernen. Du darfst sehen, wie Gott mir gerade in den schwachen Stunden geholfen hat. Ich bin doch kein Überflieger, oder wir sind das doch nicht als Christen, sondern wir haben doch auch unsere Schwächen. Auch das, und die Menschen wollen gerade an den Schwächen lernen, wie gehen wir miteinander um. Aber wenn wir Christen uns verhauen und beißen und kratzen in den Gemeinden, ja, dann ist das sehr unattraktiv. Ne? Gebet, 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 eine ganz wesentliche Grundlage. In Hamburg läuft ja live on stage demnächst. So, und da ist eine Grundlage, dass Leute gezielt für einzelne Personen beten sollen. Monatelang immer für diese Person beten, nur nichts weiter tun, um sie dann zum Freund zu gewinnen, um sie dann für eine Veranstaltung dort einladen zu können. Mit Gebet beginnt es. Mit Gebet beginnt es. Ja. Und dann erklärt den Glauben. Wenn die Menschen Fragen haben, erklärt ihnen. Ich weiß nicht alles. Keiner von uns weiß alles. Aber die grundlegenden Dinge, die kann jeder erklären. Wer ist Gott? Wer ist der Mensch? Wie tickt der Mensch? Warum passen Gott und Mensch nicht zusammen? Nicht? Das Zielverfehlung, Sünde, die ganzen Begriffe. Und mitten hinein in diesen beiden Pole hat Gott ein Kreuz gestellt, Jesus Christus. Und wenn ich das persönlich annehme, dann darf ich von der einen beziehungsweise von der jeweils auf die andere Seite wechseln. Eigentlich ist der Glaube ganz einfach. Gnade Gottes, du musst nichts tun, nichts. Du darfst einfach zu Gott kommen, so wie du bist. So wie du bist. Im Glauben an Jesus Christus. Er hat dafür sein Leben gegeben am Kreuz von Golgatha, dass uns vergeben wird und wir die Seiten wechseln können. Das können wir den Menschen erklären. Ja, das können wir den Menschen erklären. Wichtig ist, dass wir bereit sind, wirklich mit den Menschen zu reden. Und wenn Jesus sagt, macht zu Jüngern, dann sagt er, ich traue es euch zu, wie ich ja schon sagte. Und dann ist die Taufe als letztes natürlich das sichtbare Zeichen der Eingliederung des Menschen in die Gemeinde Jesu Christi. Es geht nicht um die Ortsgemeinde, es geht um die weltweit die universale Gemeinde. Und ich bin davon überzeugt, das ist meine Überzeugung von der Bibel her, dass wenn ein Mensch eine persönliche Glaubensentscheidung getroffen hat für Jesus Christus, wird er in der Sekunde, da sagen wir auch Bekehrung zu, wird er in dieser Sekunde von Gott das neue, ewige Leben geschenkt bekommen und den Heiligen Geist. Und das reicht aus für ein ewiges Leben. Die Taufe ist keine heilsnotwendige Sache in der Bibel. Absolut nicht. Den Schächer vom Kreuz haben sie ja auch nicht runtergeholt, nochmal eingetunkt und wieder rangehängt. Haben sie ja auch nicht gemacht. Ne? Sondern der ist so in die Ewigkeit gekommen, ohne Taufe. Die Taufe ist für mich nicht heilsnotwendig, und sie ist aber wichtig, weil sie eine Zäsur setzt. Der Mensch sagt in dieser Situation, jetzt mache ich es fest und zeige es vor aller Welt. Ich bin mit Jesus Christus zusammen. Wir beiden, das ist so ähnlich, ich habe hier einen Ring, ne? So, dieser Ring, meine Frau hat sowas auch, könnt ihr gucken, ne? So, dieser Ring sagt ja, was sagt dieser Ring? Der Hartung ist nicht mehr frei. Der ist gebunden an eine Frau. Brauche ich also nicht eher hingucken, aber ich bin eh schon viel zu alt, ich gehe auf die 70 so langsam, ne? So, also insofern, versteht ihr? Aber es ist ein Symbol. Und denselben Ring habe ich um mein Herz gelegt bekommen von Gott. Und dieser Ring heißt, du bist verheiratet mit Jesus. Ihr seid eins. Und darum ist die Taufe so wichtig. Ja, darum ist die Taufe so wichtig. Versteht ihr? Und ich wünsche mir das einfach, dass wir Menschen erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Ich wünsche mir, dass Menschen getauft werden. Ich wünsche mir rauschende Gemeindefeste. Ich wünsche mir Gottesdienste, die an der Ostsee feiern zum Taufen. Das wünsche ich mir für euch. Ihr habt ja hier tolle Möglichkeiten. 5 Minuten seid ihr ja schon da. Das geht ja ganz flott hier mit dem Taufen. Ja? Genau. Und dann als letztes lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. 5% unserer Arbeit, so sagt es Billy Graham einmal, ist es, dass Menschen zum lebendigen Glauben kommen. 5%. 95% Arbeit ist es dann, ihnen zu helfen, dass sie im Glauben bleiben können. Ja. Da ist eine Riesenarbeit. Ich bin für eine Gemeindearbeit berufen worden, das war in Neuwied, wo die Ältesten mir gesagt haben, Jörg, wir müssen die Gemeinde neu aufstellen. Helf uns dabei. Und meine Hauptaufgabe war, in Leiterschaft zu investieren und in Lehre zu investieren. Das war vor 20 Jahren. Vor 22 Jahren wurde ich in diese Gemeinde berufen. So, wenn ich heute mir diese Gemeinde anschaue, ist das, was wir dort gelegt haben an Grundlage, an Lehre und Leiterschaft, das sind heute die Ältesten, das sind heute die Lehrer der Gemeinde, das sind heute die Leiter der Gemeinde. Wir müssen investieren in Menschen, damit sie die Bibel kennenlernen. Wir müssen investieren in Menschen, damit sie verstehen, wie die Inhalte der Bibel aufs Leben anzuwenden sind. Es gibt für viele ethische Verhaltensnormen keine einzelne Bibelstelle. Aber wenn wir den Gesamtkontext der Bibel sehen, dann gibt es für jede ethische Frage eine Antwort. Auch wenn wir nicht immer einer Meinung sind, auch in der Christenheit. Aber es gibt eine Antwort. Und das meint Jesus, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Ich wäre gerne 3 Jahre mit Jesus zusammen gewesen. Oh, wäre das cool gewesen, glaube ich. Zu erleben, was hat er uns alles gelehrt. Ich hatte das Vorrecht, nach 4 Jahren Theologiestudium an der Universität, 3 Jahre noch in einer Bibelschule gewesen zu sein. Und das Wertvollste, was diese Bibelschule mir mitgegeben hat, war 66 Bibelbücher zu lesen und erklärt zu bekommen. Es war für mich das Wertvollste. Da zehre ich heute noch von. Und ich kann jedem nur raten, nehmt euch eine Zeit mal, eine Auszeit für die Eltern sicherlich nicht mehr, aber für die jüngere Generation, so 1 Jahr lang, 1 halbes Jahr lang oder 3 Monate mal Bibelschule, tolle Zeit. Tolle Sache. Und ich beobachte mit großer Sorge, dass viele Christen heute ihre Bibel nicht mehr lesen und auch nicht kennen. Und wenn ich meine Bibel nicht kenne, wie soll ich dann unterwiesen werden aus dem Wort Gottes? Funktioniert nicht. Das ist eine große Herausforderung auch für euren jungen Pastor. Der hat eine 5-jährige tolle Ausbildung. Der wird euch vieles sagen können. Werdet ihr viel Spaß mit ihm haben. Bin ich ganz sicher. Ja? Paulus hat es einmal so gesagt zu dem jungen Timotheus. Du aber sollst dich treu an das halten, was ich dich gelehrt habe und was du gelernt und im Glauben angenommen hast. Denn du weißt ja, von wem du unterrichtet wurdest. Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und sie erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und dann ist diese mutmachende Zusage unseres Herrn am Ende da, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nie und nie sind wir alleine. Und jeden Gang, den wir machen, ist Jesus in mir durch den Heiligen Geist. Jeder Gang, jeder Gedanke, alles, was wir tun, immer ist Jesus durch den Heiligen Geist, der ja in meinem Herzen wohnt, bei mir. Immer. Ich bin nie alleine. Ich habe immer die Kraftquelle unseres Herrn in mir. Und der Heilige Geist kann tun, was immer er möchte. Sogar durch meine kleine, schwache Person. Ist das nicht mutmachend? Ist das nicht mutmachend? Brauchen wir da noch Angst zu haben? Können wir da nicht mit Leidenschaft für Jesus unterwegs sein? Können wir nicht sagen, du machst es, ich muss keine Angst mehr haben? Du machst es, hier sind meine leeren Hände. Danke, ich gehe einfach mal los, Jesus. Und dann dürfen wir erleben. Dann dürfen wir erleben, was Gott tut. Und das wünsche ich euch hier in Heiligenhafen, dass ihr den Missionsbefehl unseres Herrn mit euren Gaben und Möglichkeiten euch dafür einsetzt, mit einem Herzen voller Liebe für die Menschen in dieser Stadt, so wie Jesus diese Liebe für die Menschen auch hatte. Das wünsche ich euch. Möget ihr noch viele schöne Taufen in der Ostsee haben. Amen.